Ich möchte mich heute nochmal mit Ihnen, mit den heiligen Riten der Messe auseinandersetzen und im siebten Teil auf die Epistel, das Graduale, den Trakt und auch die Vorbereitung auf das Evangelium zu sprechen kommen. Beim letzten Mal war die Rede ja vom Dominus Vobiscum, nicht dem Segensgruß, der Herr sei mit euch, der alle Güter in sich schließt. Nicht, was gibt's Größeres, Kostbares als den lieben Gott? Nicht, wenn er mit uns ist, in uns lebt durch die Gnade. Dann haben wir uns mit der Kollekte oder mit dem Kirchengebet beschäftigt. Nicht, Kollekte kennen wir, Gesammeltes, nicht, Zusammengefasstes. Das heißt, dass dieses Kirchengebet eben die Zusammenfassung dessen ist, worum die Kirche durch den Priester für die Gläubigen an diesem Tag bei der Heiligen Messe, an diesem Fest betet. Amen wurde gerade schon erwähnt. Das kann heißen, das ist wahr, so ist es. Im Credo zum Beispiel. Es kann auch heißen, so sei es, ein einfacher Wunsch, der keine Handlung von uns fordert. Nicht, wir verlangen danach. Möge Gott es geben, es geschehen lassen. Amen kann auch heißen, ich stimme zu. Das heißt, ich willige ein in eine im Gebet ausgedrückte Verpflichtung, wie schon erwähnt, im Vater Unser. Nicht etwas, das uns besonders schwer fällt und an das wir immer wieder erinnert werden müssen, nämlich dass genauso wie wir erwarten, dass Gott bereit ist, uns zu verzeihen, und zu vergessen, wir versuchen müssen, dasselbe zu tun. Nun die Epistel. Eine oder mehrere Kollekten oder Orationen, Gebete sind gefolgt von der Epistel. Ich möchte doch kurz was zu den Kollekten sagen. Sie haben sicherlich bemerkt, dass die Orationen für St. Petrus und Paulus unter einer Konklusion zusammengefasst sind. Die gelten als ein Gebet. Und wir wissen ja, dass St. Petrus und Paulus gewissermaßen untrennbar voneinander sind. Sie sind Grundpfeiler der Kirche Jesu Christi. Warum? Weil Petrus natürlich das erste sichtbare Kirchenoberhaupt auf Erden, auch Papst genannt, war und Paulus Heidenapostel. Normalerweise ist die Zahl der Kirchengebete auf zwei beschränkt, zumindest nach den Rubriken von 1962, denen wir folgen. Aber unter der zweiten Oration können zwei Gebete zusammengefasst sein, die mit einem Oremus, also mit einem einzigen Oremus, lasset uns beten, eingeleitet werden und mit einer einzigen Konklusion ausklingen. Ein solches an zweiter Stelle stehendes Gebet nennt man eine Kommemoration oder ein Gedächtnis eines Geheimnisses im Leben Jesu, eines Heiligen oder einer Begebenheit, die eben auch am selben Tag Erwähnung finden soll. Also wir haben immer als Kommemoration das Gebet für den Heiligen Vater, nicht, da wir ein römisches Institut sind, päpstlichen Rechtes. Und es gibt es auch immer wieder, dass man mehrere Heilige feiert oder auch noch ein anderes Fest. Und dem wird dann auch gedacht in der sogenannten Kommemoration. Nun beim levitierten Hochamt, levitiertes Hochamt, das heißt, wir haben einen zelebrierenden Priester und ihm zur Seite stehen ein Diakon und ein Subdiakon. Also beim levitierten Hochamt singt heutzutage der Subdiakon die Epistel. Das heißt natürlich nicht, dass es sich um genau einen Diakon handeln muss oder einen Subdiakon. Es kann natürlich, können auch natürlich auch drei Priester sein, die eben die Funktionen erfüllen, des zelebrierenden Priesters, des Diakons und des Subdiakons. Und dann natürlich die anderen Ministranten, die man so braucht fürs Hochamt, nicht den Zeremoniär, diese Funktion, die es eigentlich nicht gibt, also nur dazu da ist, alles zu überschauen, dass alles schön abläuft und dass jeder tut, was er zu tun hat, wenn er es zu tun hat. Die Akolyten, nicht die Kerzen tragen, Wein und Wasser zum Altar bringen und der Tour Ferrar, nicht, der für das Räucherwerk sorgt, nicht, am Altar. Also Subdiakon heißt, Sub heißt unter, also der unter dem Diakon steht, nicht, so wie der Diakon dem Priester beiseite gestellt ist, so hilft, assistiert der Subdiakon dem Diakon. Bei der stillen Messe gibt es natürlich, wie Sie es heute am Abend auch gesehen haben, stille Messe, nicht ohne Gesang, ohne Schola oder Chor. Da liest der Priester die Epistel laut vor. Er liest sie laut vor, warum? Weil sie eine Unterweisung ist. Nicht, aber man wird ja beauftragt, gerade auch beim Evangelium, das zu lesen für die Lebenden und die Toten. Nicht? Deswegen macht es auch Sinn, dass man es in der Sprache, liturgischen Sprache der Kirche liest. Ist ja vor allem eine liturgische Handlung, ist natürlich auch Unterweisung. Nicht? Wird ja auch oftmals übersetzt in der Heiligen Messe, in die Landessprache, beziehungsweise wir haben unsere nicht berühmt-berüchtigten Schottmessbücher, nicht? Wo alles drinsteht, Wort für Wort. Also die Epistel ist eine Unterweisung an sich und es gab natürlich auch eine Zeit, wo das Volk, also gerade in unserer westlichen Welt, auch der lateinischen Sprache fähig war. Echt, das muss man natürlich auch bedenken. Auf alle Fälle in den frühen Jahrhunderten sang der Lektor, nicht der Subdiakon, die Epistel. Ein Liturgiker des 13. Jahrhunderts weist darauf hin, dass dies nicht Teil des durch die Subdiakonatsweihe zugewiesenen Dienstes gewesen ist. Das heißt, es ist nicht, die Epistel zu singen oder die Lesung ist nicht etwas, was aufgrund seiner Weihe dem Diakon, Subdiakon zusteht oder dass es eine besondere Aufgabe war. Es ist natürlich dann zum Brauch geworden, dass der Subdiakon das gemacht hat, dass er das Privileg hat, die Epistel zu singen. Nicht? Aber natürlich wollte man auch, dass die Subdiakone, und will man natürlich auch heutzutage, dass die Subdiakone nicht die Epistel singen, und deswegen spricht der weihende Bischof eben folgende Worte: Empfange das Buch der Episteln und habe die Vollmacht, es in der Heiligen Kirche Gottes zu lesen. Aber wie gesagt, übrigens, gemäß der Messrubrik kann ein Lektor in Soutane und Chorhemd die Epistel singen. Und dieses Privileg wurde den Lektoren nie genommen. Nur wenn ich sage Lektor, werde ich gleich erklären, was ich damit meine, dass man da keine, weiß nicht, vielleicht irrigen Vorstellungen hat. Also es geht wirklich um Geweihte hier, also nicht um Laien, die irgendwie beauftragt sind, wie man das heute so pflegt, sondern wirklich um die sogenannten niederen Weihen. Nicht? Wir wissen, dass Jesus Christus das Priestertum mit seinen drei Weihestufen eingesetzt hat, des Bischofs, des Priesters und des Diakons. Um liturgische Assistenzdienste auszuüben, das heißt Funktionen, welche nicht direkt priesterliche Vollmacht erfordern, ist eine sakramentale Weihe notwendig, nämlich die des Diakons. Der Diakon ist der neutestamentarische Levit. Es gab im Alten Testament die Priester, die die eigentlich priesterlichen Dienste ausführten, und natürlich den Hohepriester, unter dem kann man sich nicht den Bischof vorstellen oder eben den Bischof der Bischöfe, den Heiligen Vater, nicht den hohe Priester, aber wie gesagt, diesen Leviten entspricht im Neuen Testament eben die Diakone, nicht die anderen sozusagen niedrigeren liturgischen Dienste versahen. Und wir haben das schon erwähnt, schon früher in der Erklärung der Messriten, dass es ursprünglich so war, dass ein Diakon bei der Heiligen Messe ministriert hat und dass man dann mit besonderer Erlaubnis des Bischofs, weiß nicht, ich glaube sogar schriftlich, noch im 16. Jahrhundert, oder ich kann mich immer genau erinnern an die Zahlen, aber dass dann gestattet wurde, dass ein einfacher Kleriker, das heißt jemand, der tonsuriert ist, dadurch in den klerikalen Stand eingetreten war, eventuell auch niedere Weihen hatte, dass ein solcher bei der Heiligen Messe ministrieren durfte. Nicht? Und deswegen kann man auch nicht das für gut heißen, nicht? Im Namen, was auch immer für Ideologien, dass man meint, dass man die Mädchen an den Altar stellen muss. Nicht? Dass man auch Alben anzieht, was eigentlich auch klerikal ist, das heißt, dem priesterlichen Dienst im weitesten Sinne zusteht auch eine Soutane, ein Talar. Nicht? Das ist keine Frauenkleidung, kein Rock, kein Kleid. Das ist eine Männerkleidung, die dem Mann zusteht. Das wäre jetzt, sag ich mal so, wenn ein Mann sich ein schönes Dirndl anziehen würde, nicht? Das wäre genauso fehl am Platz wie Mädchen, die sich im Talar anziehen, am Altar oder auch Alben. Gut, und warum? Einfach deswegen, weil jeder eben vom Schöpfer und von unserem Heiland gewisse Funktionen zugewiesen hat, nicht? Und der Altardienst verbunden ist mit der priesterlichen Weihe. Auch wenn es Diakon nicht die ganze priesterliche Vollmacht hat, er kann gewisse priesterliche Funktionen ausüben, nicht? Er kann taufen, er kann Ehen schließen, er kann beerdigen, er kann predigen, nicht? Er darf das Evangelium singen bei der Heiligen Messe, er darf die Heilige Kommunion austeilen. Warum? Weil er bis zum gewissen Grad das Priestertum Jesu Christi hat. Aber eben nur bis zum gewissen Grad. Deswegen legt der Bischof auch dem Diakon nicht beide Hände aufzuweisen, sondern nur eine Hand. Echt? Und also zumindest eins, woran man das sehen kann. Echt? Und deswegen, man muss normal Diakon sein, um bei der Heiligen Messe zu ministrieren. Und um Diakon zu sein, muss man Priester sein, weil Diakone zu Priestern geweiht werden. Und wenn ich keine Frauen zu Priestern weihen kann, dann kann ich sie auch nicht als quasi Diakone am Altar ministrieren lassen, egal wie alt die Frauen sind. Echt? Macht keinen Sinn. Jedenfalls, um wieder zurückzukommen, es waren ursprünglich die Diakone eben, die Leviten logischerweise, die dem Priester am Altar zur Seite standen. Echt? Es bleibt eben die Logik zwischen dem Alten und dem Neuen Testament bestehen und es ist nicht alles aufgehoben, was im Alten Testament bestand. Zum Beispiel hat der liebe Gott, der Opfer angeordnet hat, nie gesagt, dass wir keine Opfer mehr brauchen. Nicht? Aber das Judentum opfert nicht mehr, die haben keinen Tempel mehr, der ist zerstört worden durch die Römer im Jahre 70. Und die wahre Religion ist die Religion des Opfers. Nicht? Und wir sind die Religion, die das wahre Opfer hat. Der Islam hat kein Opfer, das Judentum hat kein Opfer mehr. Nicht? Man trifft sich für Gebet und Schriftlesung in der Synagoge. Aber das wurde nie aufgehoben. Nicht auch das Priestertum an sich wurde nicht aufgehoben, dass einer vermitteln muss und im Namen des Volkes Gottes nicht für das Volk zu Gott reden muss und für Gott zum Volk reden muss und Gnaden vermittelt. Nicht im Namen des Volkes anbetet, dankt, Sühne leistet und bittet. Der liturgische Dienst des Diakons enthält, wie gesagt, auch niedrigere Funktionen, an den Kirchenpforten zu wachen, Glocken zu läuten, Lesungen vorzutragen, Wein und Wasser zum Altar zu bringen, Exorzismen vorzunehmen bzw. dabei zu assistieren. Hierfür hat die Kirche nicht Christus schon in den frühen Jahrhunderten die sogenannten niederen Weihen eingesetzt. Pförtner, Lektor, Exorzist, Akolyt. Welcher Subdiakon gilt als höhere Weihe, aber wenn man ehrlich ist, ist es nicht wirklich eine höhere Weihe, weil er ja nicht wirklich eine priesterliche Funktion als solche ausüben kann. Aber gut, nicht, wirklich niederen Weihen sind diese vier. Und was das bedeutet ist, dass nicht was Zusätzliches, sondern das ist etwas, was im Diakonat enthalten ist und nicht eine heilige Funktion, wenn auch eine niedrigere Funktion, die anderen Klerikern übertragen wurde. Und diese sogenannten niederen Weihen, das ist der große Unterschied, sind nicht von Christus eingesetzt, sondern von der Kirche. Und das ist nicht etwas nur, was es noch irgendwo gibt in der lateinischen Kirche, wie zum Beispiel in Seminaren wie dem unsrigen, sondern das ist durchaus und hat immer noch weiter Fortbestand in der Ostkirche. Das gehört wirklich zum Status Ecclesia, nicht wie einmal, wenn ich mich nicht täusche, der große Kardinal Stickler sagte, nicht, das gehört wirklich zum Status der Kirche dazu. Man sieht es immer auch in der Ostkirche, nicht, dass sie die niederen Weihen haben. Gut, im levitierten Amt, also Priester, Diakon, Subdiakon, während die Pistel gesungen wird, liest der Priester diese leise. Nicht? Das können die Ministranten vor allem beobachten, dass zwar die Lesung gesungen wird, aber der Priester trotzdem das für sich liest. Und warum liest er leise? Natürlich, dass er die Leute nicht ablenkt, denn die Leute sollen ja, wenn es geht, dem Subdiakon zuhören, nicht? Der die Epistel vorträgt. Und weil es sich hier, wie gesagt, um eine Unterweisung handelt, darum setzt man sich auch hin. Das ist so die typische Position zum Zuhören. Ob man in der Schule ist oder sonst wo, man setzt sich hin, sie sitzen ja auch, um zuzuhören. Aber dieser Ort, wo die Epistel gesungen wurde, der war eben oft einiges vom Altar entfernt. Und das kommt eben jetzt noch hinzu, der Zelebrant, der konnte die Lesungen nicht immer klar hören. Und das war ein weiterer Grund, nicht, für ihn eben diese Lesungen für sich noch zu lesen. Das römische Pontifikale von 1485 lässt den Subdiakon das Missale vor dem Bischof halten, dass dieser Epistel, Graduale und Evangelium lese. Das Pontifikale ist jenes Buch, das die Bischöfe verwenden und das eben den Ablauf gewisser Zeremonien, auch der Priesterweihen beispielsweise, der Firmungen nicht erklärt. Und hier eben eines aus dem 15. Jahrhundert, das eben dem Subdiakon sagt, er soll doch bitte das Missale von dem Bischof halten, dass er die Epistel, Graduale und Evangelium lesen könne. Das Missale von Papst Pius V., das heißt im Wesentlichen das Unsrige, lässt den Zelebranten Epistel, Graduale und Evangelium im Flüsterton lesen. Es gibt verschiedene Lautstärken, die der Priester verwendet. Es gibt die Lautstärke, wo es nur er selber hört, zum Beispiel auch bei den Wandlungsworten. Die werden schon gesprochen, sonst tut sich nichts. Aber sie sind so laut gesprochen, dass der Priester, eben aus Ehrfurcht so leise gesprochen, dass der Priester sie nur hört. Dann gibt es eine Stufe höher, das ist so laut gesprochen, dass die Ministranten es hören können und antworten können, beziehungsweise die Leviten, Diakon, Subdiakon. Und dann eben der laute Ton kennt man vor allem auch von der Stillmesse, nicht? Da ist es ja meistens so laut, dass man es gut verstehen kann. Oder auch beim Hochamt oder beim Levitenamt, wo der Segen nicht gesungen, sondern gesprochen wird vom einfachen Priester, aber eben laut, nicht? Das ist gut hörbar. Gut, also wir lesen, wir flüstern praktisch nicht die Epistel, damit der Subdiakon gut vernommen werden kann. Und es ist ja auch störend, wenn dann da so ein Gemurmel ist, nicht im Gesang des Subdiakons. Bei den Hebräern oder Israeliten war es Brauch, die Zusammenkünfte des Sabbats mit einer Lesung des Alten Testaments zu beginnen. Nicht? Und diese Tradition hat sich unter den Christen, hatte sie sich fortgesetzt, wie wir das auch in der Apostelgeschichte lesen, im 13. und 15. Kapitel. Diese Lesung wurde Apostel oder Epistel genannt, weil sie im Allgemeinen aus den Episteln des heiligen Paulus stammte, das heißt aus den Briefen des heiligen Paulus. Jene Bücher, die die relevanten zu lesenden Passagen enthielten, gehen bis auf das 4. Jahrhundert zurück. Nicht? Also bis ins 4. Jahrhundert haben wir schon Bücher, die uns zeigen, welche Lehrstücke da gelesen wurden bei der heiligen Messe als Lesung. Als allgemeine Regel galt, dass nur die kanonischen oder inspirierten Bücher gelesen wurden. Kanon heißt Regel und die Kirche hat über die Jahrhunderte gewisse Listen definiert, wo wir die von Gott inspirierten Bücher haben. Die Bibel ist ja nicht ein Buch, sondern die Bibel ist viele Bücher. Nicht? Und es ist natürlich auch interessant, wenn man es da mit sogenannten Bibelchristen zu tun hat, die sagen nicht die Bibel, die Bibel, die Bibel, aber diese Liste der inspirierten Bücher, dieser Kanon, dieser Regel der inspirierten Bücher ist nicht vom Himmel gefallen. Es gibt auch in der Bibel kein Inhaltsverzeichnis, sicher gibt es, aber das ist nicht inspiriert, dass einem sagt, hier sind die inspirierten Bücher. Nicht? Und diese Bibelchristen haben sehr wohl diese Liste von inspirierten Büchern von der katholischen Kirche übernommen. Nicht? Und dann ist es natürlich ein Widerspruch, wenn ich auf der einen Seite sage, ja, die Kirche im 4. Jahrhundert war schon unfehlbar, als sie uns diese Liste ausgearbeitet hat mit inspirierten Büchern. Aber jetzt ist sie nicht mehr unfehlbar. Also das heißt, auf eine Art ist sie unfehlbar, auf die andere Art nicht. Und ich brauche mich ihrer Autorität nicht unterzuordnen. Nicht? Also entweder ist die Kirche fehlbar, dann war sie auch damals fehlbar, oder sie war damals unfehlbar und dann stimmt das, was Jesus gesagt hat, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Auf alle Fälle, kanonische Bücher, das sind eben jene Bücher, die von Gott inspiriert sind und von der Kirche als solche immer angesehen worden. Inspiriert heißt, dass gewisse Autoren alles und nur das geschrieben haben, was Gott wollte, dass sie schreiben. Das heißt nicht unbedingt, dass jedes Wort diktiert wurde. Das heißt auch nicht, dass die nicht recherchieren mussten. Das heißt auch nicht, dass ihre persönlichen Talente und ihre Kultur oder ihr Allgemeinwissen, ihre Sprachkenntnis, nicht Sprachgewandtheit damit hineinflossen. Man muss sich einfach so vorstellen, es ist eben kein lebloses Stück Kreide oder ein Stift oder eine Feder, die schreibt, sondern ein lebendiges Wesen mit Fleisch und Blut und Verstand und Kenntnis und Fähigkeiten, der aber bewahrt wird, dass er irgendetwas schreibt, was nicht wahr ist. Nicht? Es ist also negativ unfehlbar. Nicht? Gut, jedenfalls, das war die allgemeine Regel, dass man nur kanonische Bücher, inspirierte Bücher in der Liturgie gelesen wurden. Aber man muss auch dazu sagen, dass ohne Schwierigkeiten auch andere hochgeschätzte christliche Schriften verwendet wurden, wie zum Beispiel die Briefe des heiligen Papstes Clemens. Alle Sonntagslesungen stammen vom heiligen Paulus, einem anderen Apostel oder aus der Apostelgeschichte, in dem die Schriften der Gottgesandten gelesen werden, ahmt die Kirche Jesu Christus nach, der seine Jünger dorthin sandte, wo er selbst später predigen würde. Nicht? Also wir hören, genau wie Jesus die Apostel ausgesandt hat, so hören wir zuerst die Apostel und dann spricht Jesus selbst zu uns im Heiligen Evangelium. Die Pistel heißt Lektio oder Lesung, weil sie ursprünglich ohne Gesang laut vorgelesen wurde. Die Eingangsformel der Lesung ist verschieden manchmal. Die paulinischen Briefe fangen gewöhnlich mit Brüder an. So spricht dieser nämlich für gewöhnlich jene an, denen er schreibt. Eine Lesung aus den katholischen Briefen beginnt mit dem Zuruf Geliebteste, ein Ausdruck, der sich oft in den Briefen der heiligen Jakobus, Petrus, Johannes und Judas finden. Nicht? Die heißen katholische Briefe, das heißt allgemeine Briefe, weil die nicht wie die Briefe des heiligen Apostels Paulus, also die meisten seiner Briefe, jetzt direkt an eine Gruppe gerichtet sind. Zum Beispiel an die Christen von Rom, nicht der Brief an die Römer. Darum heißen die katholische Briefe, weil sie allgemeine Briefe sind, an die ganze Christenheit. Und von Gott inspiriert natürlich. Im Alten Testament bedient man sich des Ausdrucks in jenen Tagen, der auch bei der Lesung aus der Apostelgeschichte verwendet wird, um die verflossene Zeit anzuzeigen, in der sich das Gesagte zutrug. Auch dieses spricht der Herr ist für den alttestamentlichen Text gebräuchlich. Liebe Gläubige, wir nehmen die Vorliebe der Kirche für die Lehre des heiligen Paulus zur Kenntnis. Man zählt 135 Lesungen des Alten Testaments, 22 aus der Apostelgeschichte, 12 aus den beiden Briefen Petri und auch aus der Apokalypse, aber 106 Episteln des heiligen Paulus, die teilweise öfters wiederkehren während des Jahres. Die Kirche schickt uns eindeutig in die Schule des großen Apostels Paulus. Nun, wie gesagt, alle setzen sich während der Epistel. Unter den Hebräern und ersten Christen glichen diese Lesungen Konferenzen, in denen die Teilnehmer Kommentare und Auslegungen des Textes geben konnten. Der heilige Paulus erzählt uns davon im 1. Korintherbrief im 14. Kapitel, wenn er sagt, wenn ihr zusammenkommt, so mag der eine einen Lobgesang, der andere eine Lehre, ein anderer eine Offenbarung, eine Auslegung haben, alles geschehe zur Erbauung. Nicht? Also da meldeten sich alle möglichen zu Wort bei der heiligen Lesung. Noch vor wenigen Jahrhunderten wurden in Frankreich Erklärungen während oder nach der Epistel in der Volkssprache gesungen. Die Schlussformel Gott sei Dank, Deo Gratias, war schon dem heiligen Augustinus bekannt. Nun zum Graduale. Das Graduale folgt auf die Lesung der Epistel. Um nun Gebet und Unterweisung miteinander zu verbinden, wird ein Psalm teilweise oder ganz gesprochen oder gesungen. Diesen Zwischengesang nennt man das Graduale, weil dessen Gesang nahe bei oder auf den Stufen des Ambos oder der Kanzel stattfand. Ist sicher, wenn wir Kanzel hören, denkt man an Predigt. Aber wenn man so gewisse Ambos, und wie gesagt, Ambos stellt man sich nicht dieses mehr oder weniger gelungene Etwas im Heiligtum vor, sondern eben eine erhöhte Plattform im Kirchenraum. Das kann man vor allem in den alten Kirchen sehen. Und manchmal schauen wirklich aus wie Kanzeln. Zum Beispiel, ich habe da, aus irgendwelchen Gründen muss ich an den Dom von Aachen denken. Und da gibt es auch so ein Ambo, nicht, was eben zu diesem Zweck verwendet wurde, aber schaut einfach aus wie eine Kanzel, nicht? Das ist eben in Kanzelform. Es gibt alle möglichen Formen, vor allem eben in den alten Kirchen. Nicht? Man hatte halt kein Mikrofon und deswegen war die Idee natürlich, wenn ich die Leute ganz hinten noch erreichen will, dass ich von möglichst von oben sprechen möchte. Nicht? Und dann unsere schönen Kanzeln, die man so oft sehen in den Kirchen, die haben ja das dann auch noch akustisch ausgearbeitet, dass oben noch, jetzt will ich nicht irgendeinen Laienterm verwenden, aber das natürlich oben noch etwas auf der Kanzel drauf sitzt, nicht, was sehr schön verziert ist. Und was natürlich auch hilft, den Schall zu projizieren. Jedenfalls, dieser Gesang, der wurde auf den Stufen dieses Ambos gesungen. Gradus heißt nämlich auf Lateinisch Stufe. Das Graduale musste auf der ersten Stufe, also ganz unten, gesungen werden. Nur das Evangelium wurde ganz oben gesungen. In manchen alten Kirchen, wie gesagt, nicht, da gab es zwei oder drei Ambos, einen für die Episteln, einen für das Evangelium und einen für die Lesungen des Alten Testaments. Weil nun das Graduale den Gedanken der Lesung fortführt, ist es eine schöne Verbindung zwischen Epistel und Evangelium. Echt schöner Übergang. Hier findet der Christ die Muße, über die gehörte Epistel nachzudenken. Echt? Gerade wenn es schön ausgedrückt ist im Text und auch in den Melodien, den gregorianischen Melodien, des Graduale. In früheren Zeiten wurde dieses Graduale von einem oder mehreren Vorsängern oder Kantoren im gegenseitigen Wechselgesang gesungen. An Bußtagen oder Gedenktagen der Leiden Christi sang ein einziger Sänger ohne Unterbrechung oder in einem Trakt. Lateinisch tractim bedeutet eben auf eine langgezogene, gedehnte Weise. Nicht? Also beim Trakt geht es in einem durch, da gibt es keine Antwort. Aber wenn sich eben den Vorsängern ein Chor beigesellt, so haben wir ein Responsorium. Nicht? Das sind alles Elemente, wenn Sie in Ihre Missale schauen, werden Sie die finden. Graduale, Trakt, Responsorium. An liturgischen Freudentagen wird ein Vers gesungen, dem man das Wort Alleluia vorausgehen und folgen lässt. Alleluia, das ist ein hebräisches Wort, für das es weder im Griechischen noch Lateinischen eine entsprechende Übersetzung gibt, aber so viel bedeutet wie preise den Herrn. Und darum wurde dieses ursprüngliche Wort in der Liturgie erhalten. Der heilige Johannes teilt uns in der Apokalypse im 19. Kapitel mit, dass dies der Gesang des Himmels sei. Dieser, der Kirche braucht, geht auf das alte israelitische Volk zurück, welches einen Psalm mit Alleluja rezitierte, um das Gedächtnis des Verzehrens des Osterlamms zu begehen. Nicht? Wie gesagt, wir sind das neue Israel. Nicht? Man kann nicht jüdischer sein, als katholisch zu sein. Nicht? Zunächst wurde als eine Art musikalische Variation und Fortsetzung des Allelujas dem Trakt eine Sequenz angeheftet. Dies war eine Art Gedicht, die dem Melismus folgte oder der melodischen Folge von Noten auf einer Silbe oder einem Vokal. Hier beim Alleluia eben dem A, nicht dem letzten A im Alleluia. Diese Notenfolge wurde sequenziell oder Sequenz genannt. Mit der Zeit schlichen sich sozusagen auch Worte hinein, die dann zu langen Gedichten wurden. Zahlreiche Sequenzen existierten früher, jedoch behielt die römische Liturgie nur vier bei. Welche sind das? Zu Ostern, nicht? Zu Pfingsten, zu Fronleichnam und bei der Requiem oder der Totenmesse. So, jetzt werden wir noch kurz was sagen über die, noch nicht über das Evangelium, so weit sind wir noch nicht, aber über die vorbereitenden Zeremonien, die uns dann hinführen zum Evangelium. Natürlich gibt es keine christliche Liturgie des Westens oder des Ostens ohne Evangelium. Der Grund ist offensichtlich, wer der Heiligen Messe beiwohnt, muss die Vorschriften und Handlungen Jesu Christi kennen und öffentlich bekennen, dass er sie respektiere und liebe. Beim Levitenamt ist dem Diakon das Tragen des Evangeliars reserviert, nicht als dem Hauptministranten des zelebrierenden Priesters. Anfangs las der Zelebrant nicht jene von den Kantoren, vom Diakon, von den anderen Altardienern gesungenen Teile, welche in anderen separaten Büchern aufgezeichnet waren. Nicht? Das war gar nicht in dem Buch drinnen, das er hatte. Er konnte das überhaupt nicht machen, er konnte nur zuhören. Und der Diakon hätte natürlich auch dem Priester einfach das Missale vom Altar nehmen können, nicht um das Evangelium zu singen, oder könnte es immer noch tun, aber es geschieht eben nicht, weil sich unter den Priestern über die Jahrhunderte eben diese fromme Gewohnheit entwickelt hatte, alles zu lesen, was in der Messe rezitiert oder gesungen wurde. Und darum bringt der Diakon ein anderes, sein eigenes Buch zum Altar, vielmehr man bringt es ihm, das Evangeliar, das eben die Evangelien und auch die Episteln enthält. Nachdem schon für die Prozession und den Gesang des Evangeliums Weihrauch eingelegt wurde, kniet der Diakon sich hin und spricht das Vorbereitungsgebet. Nicht? Also man nimmt die Rezitation des Evangeliums nicht auf die leichte Schulter. Das ist das inspirierte Gotteswort, das man verkündet, nicht im Namen der Kirche und durch das Christus spricht. Und so betet der Diakon, wenn es kein Diakon gibt, dann betet der Priester das immer natürlich, bevor er das Evangelium liest. Reinige mein Herz und meine Lippen, allmächtiger Gott, wie du einst die Lippen des Propheten Isaias mit glühendem Stein gereinigt hast, reinige auch mich in deinem gnädigen Erbarmen und lass mich so dein heiliges Evangelium würdig verkünden, durch Christus unseren Herrn. Amen. Soll man sagen, wie immer sehr wunderbar und schön, diese Gebete. Nun wollen wir es ein bisschen erklären. Reinige mein Herz. Das Gotteswort wurde gesprochen und niedergeschrieben, um im reinen Herzen bewahrt zu werden. Diese Reinheit muss von Gott erfleht werden. Nicht? Wir sind nie in der Gegenwart des allheiligen Gottes, können wir nie unserer Reinheit, unserer Heiligkeit, Gerechtigkeit sicher sein. Nicht? Deswegen haben ja auch alle Apostel dann beim Abendmahl gefragt, Herr, bin ich's, der dich verraten soll? Nicht? Also es ist in gewisser Weise ja auch eine Kommunion, die man da hat. Nicht? Natürlich nicht die Kommunion mit dem wahren Leib und dem Blut und der Seele und der Gottheit im allerheiligsten Altarsakrament, aber doch mit dem Wort Gottes und darum ein reines Herz für den Zuhörer, aber vor allem eben auch für den, der es verkündet. Reinige mein Herz und meine Lippen. Jene, die Gottes Sprachrohr in der Verkündigung der rettenden Wahrheit sind, müssen in allen ihren Worten und Taten rein sein. Ein unheiliger Gottesdiener bringt Gottes Botschaft in Verruf. Das Gebet nimmt Bezug auf die von Gottes Altar durch den Seraphim herbeigetragene brennende Kohle, mit der er die Lippen des Propheten Isaias gereinigt hatte, als er sich über seine eigene Unwürdigkeit beklagte. Das liest man in Isaias im 6. Kapitel. Im 10. Kapitel des Römerbriefs betont St. Paulus, wie sollen sie predigen, außer wenn sie gesandt sind? Darum bittet der Diakon den zelebrierenden Priester, ihn mit einem Segen zu senden. Beziehungsweise wenn der Priester alleine die Messe liest, wendet er sich an den Herrgott und bittet um diesen Segen. Befiehl oder gib Herr mir den Segen, sagt der Diakon. Hier handelt es sich um eine historische Respektbezeigung, als ob der Priester aufgefordert würde, jemand anders das von ihm erbetene Befehlen zu befehlen. Das ist für uns etwas vielleicht schwer verständlich, aber so war es eben gedacht. Nicht? Dass man Respekt zeigt, indem man sagt, ja, das nicht, ich flehe es von dir, aber du lässt es doch einen anderen, nicht nur auf deinen Befehl hin geschehen. Nicht so wie der mich täuscht der Zenturion des Evangeliums nicht, der sagt, wenn ich einem sage, tu dies, so tu das, nicht? Befiehl Herr mir den Segen. Bemerkenswert ist, dass der Diakon Domnus, das heißt den Diminutiv oder die Verkleinerungsform verwendet von Dominus. Das ist kein Druckfehler, ja? Es ist normalerweise Dominus ist der Herr, aber er sagt Domnus, ja, so eine Verkleinerung sozusagen, nicht? Die frühen Christen behielten diesen Titel für lebende Personen, denen man besonderen Respekt bezeigen musste, vor. Und auch für die Heiligen. Die Regel des heiligen Benedikt fordert zum Beispiel, dass der Abt Dom genannt werde. Und im erweiterten Sinn wurde es dann für alle Prioren, alle Oberen der Klöster und sogar für alle Benediktinermönche gebraucht. Besonders bekannt ist der fromme wie gelehrte Abt von Solesmes, Dom Prosper Geranger. Das ist nicht unbedingt in allen Ländern Brauch, auch nicht unbedingt, ja, wie gesagt, nicht, aber es ist durchaus. Nicht, das ist durchaus Brauch geworden und das geht eben auf diesen Domnus zurück. Dann worum bittet er um den Segen? Benedicere, nicht bene, gut, dicere sagen. Das heißt im Lateinischen so wörtlich so viel wie gut oder Gutes sagen oder wünschen. Von Gott erbeten ist es eine Gnade und wenn wir uns an den Menschen wenden, so ist es eine Bitte um Gebet. Und darum spricht der Zelebrant. Der Herr sei in deinem Herzen, hat der Diakon den Segen zur Verkündigung des heiligen Evangeliums erhalten, so küsst er aus Dankbarkeit und Respekt die segnende Hand des Priesters. Und dann steht er auf und stellt sich unten an die Stufen des Altars und dann geht die Prozession los. Nun beim Levitenamt zur Vorbereitung auf den Gesang des Evangeliums geschehen folgende Dinge. Erstens, gesegneter Weihrauch wird in Prozession getragen, um den im Herzen verströmten Wohlgeruch anzudeuten, wenn Gott sich durch das Evangelium mitteilt. Zweitens, zwei brennende Kerzen werden in der Prozession getragen von den Akolyten und neben dem Lektionar oder dem Evangeliar gehalten, zum Zeichen der uns durch das Evangelium zuteil werdenden Freude und um anzuzeigen, dass Jesus das Licht der Welt ist. Es ist schön, wenn man diese Symbole, wenn man sie sieht, dann lesen kann. Nicht zum einen der Weihrauch, der uns vorbereitet auf den Wohlgeruch, den das Wort Gottes in unserer Seele hinterlassen wird, das Heilige Evangelium, und die zwei brennenden Kerzen, Zeichen der Freude und Erinnerung daran, dass der zu uns spricht im Heiligen Evangelium, Jesus ist das Licht der Welt. Das Evangelienbuch wird vom Diakon an jenen Ort getragen, wo das Evangelium von allen gehört werden kann. In den frühen Jahrhunderten, wie schon erwähnt, wurde das Ambo Jube genannt, weil von dort um den Segen gebeten wurde. Nicht? Wie schon erwähnt, Herr, befiehl den Segen, Jube Domine Benedicere, darum Jube. In der geosteten Kirche wendet sich das fromme Volk zur Linken, weil es mittels des göttlichen Wortes die schlechten Eingebungen des satanischen Geistes zerstreuen wollte, symbolisiert durch den Nordwind. Nach dem Moment des Evangeliums drehen wir uns jetzt zum Evangelienbuch hin, eben zu diesem mystischen Zweck. Jesus, der Barmherzige, erleuchtet die übergroße Finsternis im Verstand und im Herzen des Menschen. Er erleuchtet, wie der heilige Johannes sagt, jeden Menschen, der in die Welt kommt. Für das Licht und die Wärme des göttlichen Herzens, dieses Glutofens, sind wir erschaffen. Nur davon uns ganz durchdringen lassen, müssen wir dem lieben Gott gestatten. Echt? Dieses lichtvolle Gotteswort, es muss die Finsternis in uns vertreiben. Wir lassen dieses Gotteswort, das der Herr selber ist, all unsere Finsternis, unsere Bosheit, unsere Sünden, unsere Gebrochenheit zum Licht bringen. Nicht genau das Gegenteil von dem, was das Heilige Evangelium am vergangenen Sonntag gesagt hat über die Sünder, nicht? Dass die Sünder die Finsternis mehr lieben als das Licht, nicht? Und wir wollen, selbst wenn wir Finsternis in uns haben, immer das Licht mehr lieben, nicht? Und dem Herrn das gestatten, auch wenn das für uns schmerzhaft ist, dass er alle Finsternis in uns zum Licht bringt. Nicht? Und das heißt natürlich auch, dass wir nicht nur bei der Heiligen Messe gerne dem Heiligen Evangelium zuhören, sondern auch gerne als Katholiken das Heilige Evangelium zur Hand nehmen und unser Herz in Kontakt treten lassen mit dem inspirierten Gotteswort, letztlich mit Jesus Christus selbst. Nicht? Und versuchen immer mehr auch dieses Wort Gottes immer mehr zu verstehen, nicht? Immer mehr uns durchdringen zu lassen, auch das Gedächtnis. Denn der heilige Hieronymus sagt ja, dass die Unkenntnis der Heiligen Schrift die Unkenntnis Jesu Christi ist. So stehen wir dem Einfluss unseres göttlichen Arztes Jesus Christus ganz offen gegenüber. Flüchten wir nicht das Licht, nicht? Das ist die erste Reaktion. Aha, Finsternis in mir, nichts wie weg, nicht? Hat der Adam ja auch gebracht, ne? Und Gott sucht ihn. Und dieser Ruf Gottes, der schallt durch die Jahrhunderte. Das will der Heiler, nicht? Durch seine göttliche Wahrheit, sein Evangelium, auch seine Predigt, nicht? Normalerweise ist ja eine katholische Predigt durch die Gnade Gottes begleitet und Ausdruck der Lehren Jesu Christi und damit auch ein Weg, damit Christus den armen Adam, seine armen verlorenen Kinder wieder zurückführt aus der Finsternis zu ihm hin. Das Gotteswort kann uns heilen, liebe Gläubige. Möge diese göttliche Saat in den fruchtbaren und dankbaren Boden unseres Herzens fallen und hundertfältige Frucht bringen zum Lob und Preis Gottes.